Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Utz Dräger.
Herzlich willkommen bei Plus 1. Wir erzählen Ihnen hier Woche für Woche ganz besondere Geschichten, Geschichten aus dem echten Leben. Unser heutiger Gast, der erzählt selber solche Geschichten. Aktuell bewegt er sicherlich viele Menschen mit einer sehr eindringlichen Dokumentation. Wir wollen mit ihm über seine Erlebnisse rund um die Arbeit daran sprechen. Herzlich willkommen, Karl Giersdorfer.
Ja, herzlich willkommen, Utz, und vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass du wieder da bist. Mhm. Du bist Filmemacher und Biologe. Wir haben, du hast es gesagt, ja schon hier bei Plus 1 sind uns schon mal hier begegnet. Damals ging es um deine Dokumentation We Want You to Live, Ebola, das Virus überleben. Da ging es um den Ebola-Ausbruch in Westafrika rund um 2014. Jetzt warst du vor ein paar Monaten Tag und Nacht auf einer Corona-Intensivstation in der Charité hier in Berlin. Mitten in der zweiten Welle hast du dich daran gemacht, da diesen Alltag zu begleiten. Du nimmst die Zuschauer, finde ich, in der Dokumentation unglaublich nah mit ran an das, was da so passiert, weil du ja auch selber so nah dran warst. Wenn man das jetzt mal so einfach beides nimmt, Ebola und jetzt diese Corona-Situation und du immer so ganz nah mittendrin, ist das was dich einfach so anzieht, dann in so einem Moment da dabei zu sein?
Es zieht mich schon an, also nicht aus einem Voyeurismus heraus, sondern aus einer, glaube ich, tiefen Faszination heraus, die mich wirklich seit zwei Jahrzehnten begleitet, seit meinem Studium begleitet. Dort habe ich mich schon interessiert über die ganze Entstehungsgeschichte von HIV und der AIDS-Pandemie. Da habe ich dann auch einen Film gemacht, dann kam Ebola, jetzt kam Corona. Also es begleitet mich schon, und nah dran zu sein. Ja, Robert Capa hat da so schön gesagt, if your pictures aren't good enough, you weren't close enough. Nah dran sein heißt natürlich physisch nah dran sein, aber ich glaube, dass das nah dran sein auch emotional nah dran sein bedeutet, dass man einfach dieses Erlebnis mit den Leuten, mit denen man arbeitet und filmt, teilt. Und als Dokumentarfilmer muss man natürlich immer seine Objektivität bewahren, aber im Alltag wird man natürlich immer Teil der Geschichte. Und dort auf der Corona-Intensivstation war das natürlich sehr intensiv und sehr emotional. Und ich glaube, daraus ist auch die Direktheit entstanden.
Mhm. Hattest du denn eine Vorstellung davon, was dich dort erwartet?
Ich hätte überhaupt keine Vorstellung, was mich dort erwartet. Und ich muss sagen, ich habe so Mitte, Ende Dezember dort angefangen zu drehen, habe ich angefangen, kurz vor Weihnachten. Und ich war erstmal überwältigt von dem, was ich da erlebt habe, war ein Freudian Slip, weil die Fälle sehr heftig waren. Die waren auch medizinisch gesehen relativ jung, so Mitte 50 würde ich mal sagen. Sehr viele sind verstorben, sehr dramatisch verstorben. Das hatte ich alles nicht erwartet und ich war da die ersten Wochen auch richtig überwältigt.
Wie hast du denn da überhaupt so deinen Platz gefunden? Also du mit einer Kamera, ne? Das mehr war auch nicht, das warst nur du ganz alleine, aber trotzdem auf so einer Intensivstation, da muss man ja auch erstmal irgendwie den Ort finden, wo man dann während der teilweise, keine Ahnung, Animationssituation einfach auch stehen kann zum Beispiel.
Ja, das ist eine ganz gute und wichtige Frage, weil mich haben tatsächlich die Pfleger und Ärzte an die Hand genommen. Also ich kann mich erinnern, dass die Sarah Kamel, eine der Ärztinnen dort, die hätte mich einfach mitgenommen. Die hätte mir einfach die Abläufe gezeigt. Ich kann mich erinnern, dass ich gedreht habe, die Intubation einer älteren Patientin. Dann hat sie mir das erklärt. Sie hat mir auch die einzelnen medizinischen Eingriffe erklärt. Und so bin ich peu à peu in den recht komplexen Abläufen auf der Intensivstation eingeführt worden. Und dann, glaube ich, die andere Sache war, weil es ja so eine Ausnahmesituation war, waren auch alle Pfleger, Ärzte, ich meine, das sind Putzkräfte, das sind Servicekräfte, wir waren alle in diesem Raumschiff und wir waren alle auch, glaube ich, emotional auf irgendeine Art und Weise extrem berührt, erschüttert, wie auch immer man das nennen mag. Und das schweißt dann zusammen in sehr, sehr kurzer Zeit. Und so wurde ich sehr, sehr schnell Teil des Teams.
Die Ärztin Sarah Kamel hast du gerade schon angesprochen. Die fasst in deiner Dokumentation die Lage, in der sich die Station auch befand, mal zusammen.
Jetzt in den Corona-Zeiten einfach dieses Tod und Sterben ununterbrochen konfrontiert zu sein. Das ist mein Job, also unser aller Job, wenn wir auf der Intensivstation arbeiten eben. Aber dass man das Gefühl hatte, man hat so viele sterbende Menschen gesehen innerhalb von einer Woche, wie manchmal monatelang oder vielleicht in einem ganzen Jahr sonst. kann sich kein Mensch vorstellen, glaube ich, wie das läuft bei uns.
Und in dieser Situation bist du da halt rein und auch warst nah dran. Hast ja mehrfach auch schon gesagt, dass du einfach auch eine ganz große Nähe hergestellt hast. Wie viel Zeit, um sich das mal einfach vorzustellen, wie viel Zeit hast du denn da mit den Menschen verbracht?
Ich habe sehr, sehr viel Zeit mit den Menschen verbracht. Also ab meinem ersten Drehtag war ich 10 Tage ununterbrochen drin und dann habe ich eigentlich nie mehr als einen Tag Pause gemacht bis in den Februar hinein. Und ich war auch lange Stunden drin. Ich war auch teilweise spät bis spät in die Nacht drin. Und das hatte natürlich den Grund, dass ich nichts nacherzählen wollte. Ich wollte das dokumentieren, erleben und dokumentieren. Und das ist ja auch wieder ein Punkt, über was wir gerade gesprochen haben, die Nähe. Ich glaube, wenn man tatsächlich dabei ist, wenn etwas passiert und es dokumentiert, dann entsteht auch diese Nähe. Aber dafür musst du vor Ort sein und dafür musste ich ja auch all das Vertrauen von den Pflegern, Ärzten, aber auch Patienten und Angehörigen bereits haben. Weil ich konnte ja nicht einfach reingehen und in sensiblen Situationen zum Drehen anfangen. Und deshalb habe ich sehr, sehr viel Zeit verbracht mit Gesprächen, mich zu zeigen, erklären, was ich machen will und auch abzuklären, was ich vielleicht nicht machen kann, weil es nicht gewünscht ist.
Besonders berührend oder einprägsam ist die Geschichte, die du erzählst von Andreas Krennmeier. Das ist ein relativ junger Patient, das ist so unser Alter, um die 40. Mhm. Vielleicht noch ein Wort zu seiner Person allgemein?
Andreas ist ein IT-Spezialist, lebt in Berlin, kommt aus Österreich und ist einfach ein cooler Typ. Also wenn wir uns so getroffen hätten draußen, dann hätten wir auch ein Bier getrunken, vor allem ein Bier getrunken, weil der Andreas auch so ein Bierkonnoisseur ist und hat 2 Bücher über Biere geschrieben. Und ich komme aus Niederbayern und ich mag auch Bier. Und er ist einfach ein Typ, so wie du und ich. Und deshalb war das auch so krass, das zu sehen, weil man sich gedacht hat, oh, puh, das könnte auch ich sein, der da liegt. Ja? Also da war überhaupt nichts mehr. Man ist ja dann irrational. Man denkt ja, ja, man sucht ja nach Unterschieden, die einem davor schützt, dass man sich selber da drin sieht. Aber beim Andreas habe ich da nicht viele gesehen.
Die Zuschauer lernen Andreas kennen, wie er quasi kurz nach der Einlieferung von Sarah darüber aufgeklärt wird, also von der Ärztin Sarah Kamel, wie seine Situation ist. Und die ist relativ dramatisch. Und das sieht man ihm auch an, wie er da sozusagen an den Schläuchen hängt.
Wir haben heute erst diese Luftnotsymptome bekommen. Also, dass sie so plötzlich...
Also, dass es so extrem ist, genau. Das ist erst heute aufgetreten.
Also, sie hatten vorher schon Beschwerden, aber das ist jetzt heute erst gekommen. Ganz
genau,
plötzlich,
genau,
ne?
Ganz plötzlich.
Okay. Das passt ja auch zu einer Lungenembolie, also dass dieses Blutgerinnsel plötzlich in die Lunge gekommen ist. Ne?
Ja.
Im Moment muss man sagen, es ist so eine Situation, wo man nicht ganz sicher ist, was man ihnen empfehlen soll. Mhm. Was man machen kann, ist zu sagen, okay, wir geben dieses Medikament, was dieses Blutgerinnsel auflöst in der Lunge. Ja. Dann haben sie wahrscheinlich ganz schnell gar kein Problem mehr. Aber es gibt eben ein hohes Risiko für Blutungen. Und das könnte theoretisch auch eine Hirnblutung sein, die so schlimm ist. Und das muss ich jetzt ganz deutlich sagen, damit Sie verstehen, worauf es ankommt, die so schlimm ist, dass Sie ins Koma fallen und nicht mehr richtig wach werden.
Man sieht Andreas, wie der also wirklich nur zur Decke guckt. Und man hat das Gefühl, der fasst nicht, wo er da gelandet ist. Ne? Der arbeitet eigentlich noch in der Situation da, dass er da angekommen ist. Also Corona-positiv, das wusste er ein paar Tage.
Ich glaube, was er verstanden hat, tatsächlich ist, dass sein Zustand sehr, sehr kritisch ist. Und er hatte ja eine Lungenarterienembolie, das ist ja ein plötzliches Ereignis. Puls von 120, schwere, schwere Atemnot. Wie genau er überrissen hat, was die einzelnen Therapiemöglichkeiten bedeuten, die Sarah ihm dort auseinandergesetzt hat, das weiß ich nicht. Er war aber immer wach, er war auch nicht sediert, der hatte auch keine Beruhigungsmittel. Und ich glaube, was er tatsächlich verstanden hat, ist, dass er in Lebensgefahr ist.
Der Filmemacher Karl Gierstorfer ist zu Gast. 3 Monate lang warst du, hast du gerade erzählt, täglich auf einer Intensivstation für Corona-Patienten in der Charité hier in Berlin. Einer von diesen Patienten, den haben wir gerade auch schon ein bisschen genauer kennengelernt, ist Andreas Krennmeier. Er befindet sich in einer schweren Entscheidungssituation, hat eine Lungenembolie. Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz die Weggabelung oder die Entscheidung skizzieren, vor der er eigentlich in dieser Situation steht?
Ja, die Entscheidung ist natürlich eine weitreichende, dramatische Entscheidung. Er hat eine Lungenarterienembolie, das heißt, über dem Herzen hat er einen Blutpropf sitzen, das den Blutkreislauf hemmt. Ja, deshalb hat er Atemnot und sein Herz versucht dagegen anzupumpen. Deshalb hat er auch einen sehr, sehr hohen Puls. medizinisch, also das könnte jetzt die Sarah besser erklären, aber medizinisch gibt es zwei Möglichkeiten. Man kann sehr stark blutverdünnendes Medikament geben. Das würde diesen Pfropfen sofort auflösen, er hätte kein Problem mehr. Aber er hätte ein relativ großes Risiko einer unkontrollierten Blutung, auch einer Gehirnblutung. Und das könnte bedeuten, dass er natürlich verstirbt oder, wie die Sarah sagt, auch bleibende Schäden davon trägt. Dazu muss ich sagen, dass diese Gerinnungsstörungen bei Corona sehr, sehr häufig sind. Meistens kommt es zu Thrombosen, also zu Blutklotz, zu Blutgerinnsel. Aber es kann auch dazu führen, dass unkontrollierte Blutungen in der Lunge entstehen, die man nicht mehr gestoppt kriegt. Und deshalb, glaube ich, waren Sie da vorsichtig mit dem Einsatz dieser Medikamente. Das heißt, die andere Therapiemöglichkeit wäre gewesen, letztendlich dem Körper es selbst zu überlassen, dieses Blutgerinnsel aufzulösen. Das bedeutet aber, dass das Herz permanent gegen dieses Blutgerinnsel anpumpt. Und das Herz kann sich dabei so schwächen, dass du für den Rest deines Lebens eine Herzschwäche davon trägst. Und das kann bedeuten, dass du keine Treppe mehr hochkommst. Also für Andreas war das eine Entscheidung, wie man im Englischen sagt, between a rock and a hard place. Es gab weder eine richtige oder falsche Entscheidung. Die Sarah hat es als medizinisch wichtig erachtet, weil ein junger, wacher Patient war, ihm das mitzuteilen und ihn in diesen Entscheidungsfindungsprozess einzubinden, um dann eine Richtung einzuschlagen.
Existenzielle Frage.
Voll, ja, total.
Ich bin verheiratet und ich bin der Einzige, der ein Einkommen hat. Und ja, meine Frau und ich sind jetzt ausgerechnet jetzt auch noch dabei, eine Wohnung zu kaufen. Und okay, das heißt, meine Frau und ich sind voll auf ein Einkommen angewiesen. Und wenn mir da irgendwie was Schlimmeres passieren könnte, das macht das Ganze doppelt schwierig.
Okay, ja, ich verstehe das Problem.
Es ist nicht alles verändert zu sein.
Also, dann kann man ja, Gott sei Dank, ist nicht alles zu Ende. Sie sind jetzt bei uns, sie sind wach. Sie bekommen jetzt zwar ein bisschen schwerer Luft, aber sie bekommen Luft. Und wir haben auch nicht vor, dass schlechter werden zu lassen. Ja? Und ich entnehme dem aber so ein bisschen, dass sie die Strategie mit weniger Risiko möchten. Ne?
Also okay, wenn es mit dem Heparin länger dauert,
alles gut.
Aber,
okay,
aber risikoärmer ist, dann würde ich eher das nehmen.
Ja, alles gut. Wunderbar. Jetzt habe ich endlich ihr Herz gefunden, nachdem sie es mir ausgeschüttet haben. Es ist jetzt auch wieder hier. Das ist gut. Können Sie das sehen, ja, ein bisschen? Es strengt sich ganz toll an hier gerade. Ja.
Ja. Ich finde das wahnsinnig faszinierend. Das wird immer wieder in deiner Dokumentation deutlich, wie das medizinische Personal im Grunde genommen diesen Service, der von Ihnen so als Ärzte oder Pflegerin geleistet werden muss, sozusagen leisten und parallel aber einfach emotional so tiefe Themen da irgendwie verhandelt werden. Das eigene Überleben, das Überleben der Familie, das wirtschaftliche Überleben der Familie. So, und das machen die gleichzeitig und kriegen das hin, sozusagen den Arzt aufzuklären, zu informieren und aber auch dann wieder so ein bisschen aufzurichten. Schauen Sie mal, und das ist ja fast also moderative Fähigkeiten der Ärztin da.
Ja, und das ist halt ständig passiert. Das ist halt jeden Tag passiert. Und das ist auf verschiedenen Ebenen passiert. Also das ist passiert, dass die Sarah wahrscheinlich, ich weiß es nicht, in den nächsten 24 Stunden auch eine Todesnachricht überbringen musste an die Angehörigen von dem Patienten, der verstorben ist. Also du musst diese Empathie immer wieder abrufen können in einer wirklichen Ausnahmesituation, wo eine unglaubliche Arbeitsbelastung da ist, ein unglaublicher Druck auch keine Fehler zu machen. Die machen ja nebenher auch dann noch hochkomplexe medizinische Eingriffe. Und das hat mich halt auch wahnsinnig beeindruckt. Und diese ganze Nähe und Menschlichkeit kam halt von dieser Seite, aber wir haben ja die Szene gerade gehört. Also ich bin auch zutiefst beeindruckt über die Worte, die der Andreas gefunden hat, weil... Und er hatte ja gar keine Zeit mehr, da zu überlegen, was er sagt. Aber sein erster Gedanke war bei seiner Frau. Und was macht die ohne ihn? Und so sind diese Momente dort entstanden, weil sie natürlich aus einer Extremsituation heraus entstehen. Und deshalb, glaube ich, so eine Essenz transportieren, was es bedeutet, Mensch zu sein. Und das fand ich ganz, ganz berührend. Das habe ich bis heute nicht aus dem Kopf gekriegt irgendwie.
Du hast mit ihm auch noch mal separat gesprochen.
Es ist jetzt schon bei mir im Hinterkopf, wie schnell da sich Dinge einfach radikal ändern können. Und ich hätte das vor allem, wie ich Covid-positiv diagnostiziert wurde, hätte ich mir das nie gedacht, dass das so krass eskaliert. Vor allem, weil die erste eineinhalb Wochen, die waren halt okay, die waren halt so wie eine Grippe. Und dann halt so ein plötzlicher Einbruch, der einfach alles verändert hat, ja.
Wie geht es denn für ihn an dieser Stelle persönlich weiter?
In diesem Moment steht eigentlich dem Andreas, und ich glaube, der würde mir zustimmen, der schwerste Moment in seinem Leben bevor. Der schwerste Moment in seinem Leben ist ein Eingriff, wo versucht wird, über Kanülen manuell diesen Thrombus zu entfernen, und er ist wach. Und das hat sich über 3 Stunden gezogen. Es war für ihn extrem traumatische Erfahrung.
Die Ärztin Caro Ferse, die klärt ihn im Vorfeld darüber auf, was da so auf ihn zukommt. Das Besondere ist nämlich tatsächlich, er muss bei Bewusstsein bleiben.
Es wird so sein, dass Sie nachher schon wach sein müssen. Ne?
Okay.
Keine weitere Narkose. Und das würde wir auch versuchen, wirklich zu vermeiden. Ne? Weil Sie momentan so schön wach und so schön stabil sind, dass wir das so beibehalten wollen.
So die Idee, da zu liegen und dann wird da ein Draht ewig lang reingeschoben.
Ja.
Und dann so der Gedanke, dass der da irgendwie runtergeht. Und dann, das ist halt ein eher beunruhigendes Bild. Aber
na, ich verstehe, dass das ein komisches Gefühl ist, ne? Aber ja. Da müssen sich keine Sorgen machen.
Okay. Das versteht man auch, dass er das beunruhigend findet. Also das ist tatsächlich ein sehr beunruhigendes Bild, finde ich auch. Vielleicht kannst du kurz beschreiben, dieser Eingriff, der an ihm vorgenommen wird. Was passiert da? Wie sieht das da aus?
Was dann passiert ist, dass wir in den Keller fahren zu den Radiologen. Die Radiologen sind ja medizinische Spezies, die hauptsächlich im Keller leben, wenn ich das so böse sagen darf, wegen der Strahlung natürlich. Dann kriegst du und allen die Ärzte und die Behandler einen Bleikittel um, Bleischürze, die wiegt, glaube ich, 20 Kilo. Und dann wird ein Draht über seine Beinvene zum Herzen geführt, durchs Herzen durch, in die Lunge rein, und entlang dieses Führungsdraht wird ein Schlauch gelegt, der an eine Pumpe angeschlossen wird, und dann wird der Thrombus dort abgepumpt.
Entschuldigung.
Also der Andreas hat ja geglaubt, das wird über die Halsvene eingeführt, das war aber so, dass es über die Beinvene eingeführt wird und durch den ganzen Körper geht. Diese ganze Prozedur hat 3 Stunden gedauert.
Herr Krennmeier,
ja.
Können Sie mal ganz kurz die Luft anhalten?
Ja.
Nicht atmen, nicht bewegen.
Das war für ihn, er musste da Luft anhalten.
Und weiter atmen, haben Sie sehr, sehr gut gemacht.
Nee, er hat dieses Absaugen gespürt, aber nicht als Schmerz, sondern als etwas zutiefst Erschütterndes.
Wir beginnen jetzt mit dem Absaugen, ja, das macht so ein Punktgeräusch.
Er konnte das gar nicht in Worte fassen, da ist etwas, was Vibrationen in seinem Körper ausgelöst haben, und er hat da unten tatsächlich Todesängste durchstanden. Und wie gesagt, das ging über fast 3 Stunden.
Für mich ist das so berührend gewesen, weil der liegt da ganz alleine unter diesem riesigen Gerät, und da passieren ganz viele Sachen in ihm und außerhalb, und es ist so eine Maschinerie, hochprofessionell, viel Technik, so, und ist also alleine als Mensch sozusagen an dieser Pforte des Schicksals quasi, und gleichzeitig gibt es eine Schwester, die die ganze Zeit seinen Kopf streichelt, ihm zuredet, ganz nah ist und mit ihm redet. Das ist aber gleichzeitig auch irgendwie deren Job ist, das zu tun. Also diese Nähe, diese Intimität, die man da gespürt hat, also es hat mich einfach fasziniert, dass das so hergestellt wird und werden kann.
Ich habe die Lilly gesehen, Lilly Koppelkamp, die Intensivpflegerin, die ihm da den Kopf streichelt und unglaublich viel Empathie zeigt. Und das sind ja so viele Details vergraben. Also sie spricht ihn ja am Anfang noch mit sie an, und dann wechseln sie zum du. Und nichts. Sie streichelt ihm den Kopf und redet ihm gut zu und sagt, halt noch durch und du schaffst es. Und oben geben wir, wenn wir auf der Station sind, wieder Schmerzmittel. Und das Interessante ist, ich habe vor ein paar Wochen die Lilly getroffen zum Spazierengehen. Und dann haben wir nochmal über diesen Moment dort unten gesprochen. Und sie hat gesagt, es ist tatsächlich außergewöhnlich, dass die Patienten wach sind bei so einem Eingriff. Aber sein Zustand war einfach so instabil, dass man ihn auch nicht sedieren wollte. Und sie hatte immer Angst auch, dass er jetzt tatsächlich das Bewusstsein verliert und dann auch da ein Notfall entsteht. Also sie hat einerseits empathisch gehandelt, andererseits hat sie aber auch schon wieder gecheckt, okay, wenn jetzt hier unten ein Notfall entsteht, dann ist es wirklich ein ganz großes medizinisches Problem auch. Und das ist diese Verschränkung von Professionalität und Empathie, die halt so beeindruckend ist.
Schön weiteratmen, schön weiteratmen.
Okay. Jetzt sind so die Schmerzen.
Die Schmerzen, ja, aber okay. Die Schmerzen können wir dir oben auf Station was geben, ja? Ich habe großen Respekt davor, das so durchzuhalten hier.
Ja, zweimal.
Über die paar Stunden. Ja.
Ich muss sagen, mich emotionalisiert das also jetzt schon wieder beim Hören, beim Sehen, ehrlich gesagt, schwer durchzukommen, da einfach nur. Keine Ahnung, mir kommen wirklich die Tränen teilweise. Wie hast du das geschafft, dass dir nicht einfach mal die Kamera aus der Hand fällt oder wackelt? Oder?
Mir geht es jetzt gerade wie dir auch so, dass mir die Tränen ein bisschen reinschießen im Nachhinein. Wenn du dann da unten bist, dann ist es natürlich auch, dann ist der Moment da und da ist ja unglaublich viel Professionalität. Also der Professor Gebauer, der den Eingriff vorgenommen hat, das ist ein Top-Radiologe, da ist ein Team, das eingespielt ist. Und dann ist natürlich auch, verlange ich von mir die Professionalität, dass ich auch meine Arbeit dort tue. Ja? Also ich hatte ja vom Andreas das Einverständnis, da mitzugehen und so weiter. Das heißt, ich muss auch meine Arbeit tun und das habe ich gemacht und ich versuche dann immer sehr wach zu sein. Ich versuche zu verstehen, einerseits, was passiert da faktisch, also vom Eingriff heraus, aber was passiert da emotional? Ja? Versuche da zu lesen und dann ist das mit der Lilly passiert und dann habe ich natürlich sofort in dem Moment auch verstanden, dass diese Gegenüberstellung zwischen dieser kalten Apparatemedizin und dieser Wärme, die Lilly ihm gibt, ja, dass darin natürlich die ganze Story begraben liegt und dann wendet man sich dem zu und denkt schon, wie geht es dann weiter? Und so ist da meine Arbeit auch passiert.
Du warst auch dabei, als Andreas Krennmeier nach überstandenen OP und also wieder so ein bisschen auf die Beine gekommen ist, tatsächlich durch die Flure des Krankenhauses getigerte mit einem Pfleger zusammen und dann auch rausgehen konnte.
Der Weg in die Normalität.
Dann gehen wir die Jacke holen und dann können wir kurz im Erdgeschoss draußen richtig laufen.
Das wär sehr cool. Ungewohnt irgendwie, aber großartig mal wieder draußen zu sein und ein paar Schritte zu machen, mal so wieder richtig durchzuatmen.
Und dann geht er da raus in den Nieselregen. Und er kehrt ins Leben zurück. Ja? Also das war auch so. Normalerweise würden sie denken, ja, das ist wie ein scheiß Wetter. Und für ihn war es einfach, ja, es war dieser große Moment. Und da habe ich halt auch wieder verstanden, ja, das ist halt, ich habe mit Andreas oft drüber gesprochen und es ist ja auch immer sein wiederkehrendes Thema. Es ist so eine Fragilität da, die man vorher nicht akzeptieren will und die er am eigenen Leibe erfahren hat und die ihn dann, glaube ich, schon auch erschüttert und zum Nachdenken auf jeden Fall gebracht hat.
Der Macher der Doku-Reihe Charité Intensiv ist zu Gast, der Filmemacher und Biologe Karl Giersdorfer. Du hast insgesamt 3 Monate auf dieser Station verbracht, Patienten und Personal begleitet. Viele Patienten, muss man auch sagen, haben es auch nicht geschafft, einige wenige schon. Und ich glaube, du hast dir auch Mühe gegeben, diese Fälle zu zeigen und hattest am Anfang aber Schwierigkeiten, Erfolgsstories zu berichten von der, ich nenne es jetzt mal Corona-Front, ein bisschen überspitzt.
Ja, man muss immer auf die Zahlen schauen. Die Zahlen sprechen ja immer eine andere Sprache als die Emotionen, die Gefühle. Aber gefühlt sind einfach um Weihnachten herum fast alle Patienten verstorben. Ich glaube, das war so das Sentiment generell auf der Station von den Ärzten und Pflegern, dass alle sterben und man macht und tut und versucht und die Pfleger stecken da Tage, Nächte rein, kümmern sich um die Patienten, sprechen mit denen, selbst wenn sie im Koma liegen. bringen da ellenlange Schichten und dann trotzdem verstirbt der Patient. Das war sehr, sehr schwierig. Und deshalb war um Weihnachten rum wirklich auch so eine bedrückte Stimmung auf der Station. Das hat sich aber dann Mitte Januar, gegen Ende Januar tatsächlich gebessert.
Und einer der Überlebenden, den haben wir jetzt ausführlicher kennengelernt, das war der Andreas Krennmeier. Das war ja nur eines von ganz vielen Schicksalen, das du begleitet hast. Ich stelle mir das unheimlich schwierig vor, mit diesem Druck umzugehen, da so elementare Fragen des Lebens zu begleiten, Zeuge dessen zu werden und dann mit so einem Sack Material da rauszugehen. Hattest du irgendwie einen inneren Auftrag, was du damit eigentlich machen willst, was am Ende da idealerweise dabei rauskommt?
Ich hätte überhaupt keine Vorstellung, was mich dort erwartet. Und dann hätte ich eine fast schon Paranoia, dass ich dem, was ich da erlebe, nicht gerecht werden kann. Und mein Maßstab war letztendlich ein Satz, der mir immer von verschiedenen Seiten gesagt wurde dort, von Pflegern, Ärzten, auch von Patienten: Karl, bitte zeig es, wie es ist. Und das war mein Maßstab. Und manche Dinge kann man nicht zeigen, weil sie einfach auch zu krass sind, zu blutig sind. Aber ich glaube, das war auch gar nicht gemeint. Gemeint war die emotionale Dimension und was da jeden Tag geleistet wird und was auch jeden Tag an Menschlichem passiert. Und je weiter die Zeit dann fortgeschritten ist, so im Februar, bin ich sehr ruhig geworden. Ich habe auch gar nicht mehr so viel gedreht. Ich hätte ein paar Geschichten von Pflegern, Ärzten und Patienten, die habe ich weiterverfolgt. Und dann habe ich einfach immer nur gewartet, was passiert. Und weil ich darauf vertraut habe, dass das Leben mir wieder irgendwas schicken wird, jeden Tag, wo ich da drin war, hat es auch funktioniert. Und letztendlich, das ist jetzt vielleicht vereinfacht gesagt, aber letztendlich der Schnitt war dann auch, der war dann, also es soll nicht drüber hinwegtäuschen, dass mein Cutter Ronald Riss das quasi im Alleingang gemacht hat. Aber es war insofern dann relativ klar, welche Szenen man nimmt, weil diese Szenen für etwas stehen und dass man sie aneinander reiht. Und es war ja eigentlich ist ja eine chronologische Abfolge von dem, was da passiert ist. Also da ist auch wenig gebaut oder das ist einfach wirklich nur die Erzählung dessen, was da passiert ist zwischen Weihnachten und Mitte März. Ja.
Und wie hast du dann Abschluss gefunden? Wann hast du gesagt, so okay, jetzt arbeite ich dran, jetzt habe ich genug gedreht, jetzt muss der Schnitt stattfinden.
Also es ist ja parallel geschnitten worden. Das heißt, ich habe das Material ja von Januar an schon dem Ronald gegeben und er hat geschnitten, hat mir die geschnittenen Szenen geschickt, wir haben uns abgesprochen und so ist es parallel entstanden. Das Ende hat mir, das klingt auch wahnsinnig pathetisch, aber das Ende hat mir auch wieder das Leben geschickt. Ich wusste nicht, was das Ende sein wird. Aber ohne es jetzt vorne wegzunehmen, das Ende der Serie steht für mich für so viel und es ist auch ein Ende und mit dem Ende wird auch alles gesagt und es war tatsächlich so, dass das allerletzte Bild, was auf meiner SD-Karte drauf ist, was ich auf der 43 gedreht habe, ist das letzte Bild in der Serie. Ich habe darüber hinaus auf der 43 nicht mehr gedreht, weil ich wusste, dieser Vormittag, der das Ende der Serie ist, als ich den dokumentiert habe, das ist das Ende. Es gibt nichts mehr zu sagen. Und ich bin an diesem Samstag, dem 13. März, dort rausgegangen und habe gesagt, das war's. Und ich war jetzt noch einmal auf der Station und ich war da, aber ohne Kamera. Aber ich wusste zu dem Zeitpunkt, dass es dort auf der Station nicht mehr zu drehen gibt.
Wie war denn das grundsätzlich für dich, nach Hause zu gehen? Also du hast vorhin gesagt, du hast da deinen Job gemacht, du hast den gemacht in wirklich sehr eindrücklichen Situationen. Es gibt den Abschied einer Frau von ihrer sehr alten und sehr kranken Mutter. Da ist klar, die Geräte werden jetzt abgestellt. Und du filmst wirklich, wie sie auch noch mal ein zweites Mal reinkommt und noch einmal Tschüss sagt, in Tränen aufgelöst. So. Wie bist denn du da nach Hause gegangen? Wie hast du denn das verarbeitet? Du bist ja jetzt nicht irgendwie seit Jahren in der Pflege tätig und es ist für dich kein Alltag.
Ich muss sagen, ich habe nicht oft, aber mitunter dort auch geweint. Ich habe mit der Frau, die ihre Mutter verabschiedet hat, sehr viel gesprochen. Ich habe dann im Nachgang auch mit ihr gesprochen, nachdem das passiert ist. Ich war mit der auch spazieren. Also ich habe bis heute den Kontakt zu allen. Und während des Drehs war es so, dass ich bin dann sehr manisch. Also für mich war vielleicht auch die 43 ein Fluchtort. Ja? Ich konnte da immer hin und ich konnte da bleiben und ich war eigentlich nur zu Hause zum Essen, Material kopieren, schlafen. Und dann bin ich wieder auf die Station. Und es gab für mich in diesen 3 Monaten kaum ein Privatleben. Ich war da einfach nur auf dieser Station. Und dort auf der Station kann man dann schon viele Dinge verarbeiten, weil ja, und das war auch das Schöne, man kann mit allen über alles sprechen. Ich hätte auch nie irgendwie das Problem, dass ich mir dachte, oh, du darfst da keine Schwäche zeigen. Also, wenn du geheult hast, dann hast du geheult und die Leute haben das mitgekriegt und dann habe ich WhatsApp-Messages bekommen, hey Karl, wir haben das mitgekriegt, geht's dir gut, verarbeitest du das gut und so weiter. Also die haben sich auch wahnsinnig um mich gekümmert und deshalb habe ich mich da auch sehr, sehr gut aufgehoben gefühlt die ganze Zeit.
Ist das jetzt für dich auch so ein bisschen so eine Übergangsphase, wieder zurück in die anderen, in das andere Leben des Karl Giersdorfer zu kommen? Oder wie gestaltet sich das?
Ich glaube, das ist jetzt die große Herausforderung, dass ich loslassen muss. Und klar, das ist jetzt echt die große Herausforderung, dass ich das irgendwie abschließen muss, hinter mir lassen muss. Ich glaube, die Menschen, die ich dort getroffen habe, natürlich telefoniert man nicht jeden Tag oder jede Woche, aber ich glaube, die werden immer in meinem Herzen bleiben. Und jetzt muss ich halt wieder in Normalität finden. Ja? Das Wetter macht es mir nicht einfach, weil ich fahre sehr gerne Rennrad und es passiert nicht. Ich schreibe jetzt gerade noch 2 Artikel für eine Zeitung und ja, und dann hoffe ich, dass ich da diesen Übergang schaffe. Aber da muss ich mich zwingen wahrscheinlich dazu und ich brauche irgendwie einen Tapetenwechsel.
Hat sich dein Zugang im Moment jetzt zum Leben geändert? Du sprachst von der Fragilität des Lebens. Platt gefragt, lebst du jetzt gesünder?
Nee, gesünder bizarrerweise nicht. Ich habe mir wahnsinnig viel geraucht, ja, da irgendwie im Stress mit einem Arzt draußen vor der Tür. Aber das ist schon sehr bewusst. Ja. Also das ist schon sehr bewusst, dass ich glaube, die Holländer sagen, Gesundheit ist unerkannter Reichtum. Ja. Das ist echt ein sehr guter Spruch, weil man nimmt es so als gegeben hin und geht da auch leichtfertig damit um. Und da denke ich echt schon drüber nach. Oder auf eine andere Art und Weise ist mir jetzt kürzlich aufgefallen, dass ich sehr schnell sehr emotional berührt bin. Also dass ich irgendwie, ich weiß nicht, also es passieren Dinge so Tag für Tag und dann greift mich das an. Aber nicht auf eine negative Art und Weise, sondern auf eine positive Art und Weise. Ich glaube, ich bin immer noch ein bisschen sehr angefasst und deshalb sehr, sehr sensibel für all das, was so um mich herum passiert. Und das ist eigentlich ein schöner Zustand. Den würde ich gerne mehr mitnehmen und mein niederbayerisches Holzhackergemüt ein bisschen weiter hinter mir lassen, weißt du? Und ein bisschen bewusster so einfach auch mit meinen Freunden und meinem Umfeld und was passiert umgehen. Also das ist etwas, was vielleicht, ich hoffe, dass es bleiben wird.
Der Filmemacher Karl Giersdorfer war hier zu Gast bei Plus1. Seine Dokumentation Charité Intensivstation 43 ist wirklich außerordentlich empfehlenswert. Und die können Sie sich ganz einfach zum Beispiel in der ARD Mediathek anschauen. Karl, es hat mich sehr gefreut, dass du nochmal hier warst.
Mich auch.
Ich bin sehr gespannt, in welchem Zusammenhang das nächste Mal passiert.
Ah ja, sehr gerne. Komme ich immer wieder gerne.
Pass gut auf dich auf.
Ja, danke.
In unserem zweiten Plus1-Podcast der Woche, da können Sie den Deutschlandfunk Kultursprecher Ulrich Lipka näher kennenlernen, der uns hier von aufwühlenden Augenblicken berichtete, die er wenige Wochen nach dem Mauerfall erlebte, als er sich mitten in der Nacht zu aufbegehrenden Soldaten eines Regiments der Staatssicherheit begab.
Da wirst du ja vorher abgefangen, das ist ja eine Stichstraße, die ist bewacht und so. Und da sagte der, nee, kein Problem, wir haben uns verständigt und wir schicken dir einen Posten entgegen und der wird dich mit Rotlicht anblinken und dann musst du natürlich anhalten und dann haben wir eine Parole und die Parole heißt DT64 und wenn er die nennt, kommt er weiter bis zum Kontrollpunkt.
Unseren Plus1-Podcast kriegen Sie überall, wo es Podcasts gibt. Hören Sie uns auch gerne am kommenden Sonntag mal ab 10 Uhr bei Deutschlandfunk Kultur. Da gibt es uns natürlich auch. Das war's hier. Mein Name ist Otz Dräger. Passen Sie gut auf sich und andere auf. Machen Sie es gut und bis bald.